herzlich willkommen zu einer neuen Folge Explore the Outdoors mit Igor.
Und natürlich Prina.
Ja, wie immer. Ja, heute wollen wir darüber sprechen, wie wir letztes Jahr im September mit unserem Van durch Irland gereist sind und ein bisschen generell auf das Thema Vanlife in Irland reingehen, wie es für uns war, wie die Einreise geklappt hat, wie wir überhaupt auf die grüne Insel gekommen sind und so weiter und so fort. Ich finde, wenn es um das Thema Vanlife geht, man hört oft von Leuten, die irgendwie im Mittelmeerraum unterwegs sind oder halt in Skandinavien, wie das bei uns der Fall ist. Ich persönlich habe jetzt tatsächlich noch nicht so viele entdeckt, sage ich mal, die auch tatsächlich in Irland waren.
Genau, also man kann auch sagen, es gibt einige, die auch nach Schottland fahren, ne? Das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Wir gehören ja auch dazu, aber tatsächlich Irland, kaum Erfahrung, kaum Geschichten. Es gibt natürlich euch da draußen, die nach Irland campen fahren, aber wir haben tatsächlich noch nicht so viele kennengelernt.
Ja, bei uns war es so, wir hatten letztes Jahr überlegt, ob wir wieder nach Schottland fahren sollen oder halt nach Irland und haben dann so gesagt, okay, in Schottland waren wir schon, wir wollen zwar auf jeden Fall auch wieder hin, aber haben uns dann halt, wie gesagt, tatsächlich eher mal für die grüne Insel entschieden, weil wir waren auch schon in Dublin, ich war schon zweimal, glaube ich, in Dublin, du warst einmal mit mir in Dublin.
Genau.
Ne? Und die Stadt an sich hat mir immer schon sehr gut gefallen. Ihr wisst jetzt natürlich, das haben wir hier schon öfter erwähnt, wenn wir mit dem Van unterwegs sind, sind wir jetzt nicht so die Leute, die Städte anfahren, aber wir hatten damals von Dublin aus auch mit dem Bus so eine typische Touri, so einen Abstecher nach Nordirland gemacht und uns da die Cliffs of Moher und sowas, was halt so bekannt ist, angeschaut. Und das fanden wir damals schon ganz cool. Und dann hatten wir uns überlegt, ja, okay, es würde vielleicht schon Sinn machen, wirklich mal das wildere Irland, die Natur mit unserem eigenen Van zu bereisen und haben uns deshalb auch dafür entschieden.
Genau, es war auch eine gute Entscheidung. Ich fand nämlich die Reise nach Irland richtig, richtig gut. Wir haben sehr viele Vergleiche zu Schottland gehabt, ne, weil wir immer so gedacht haben, oh, hier, das hieß irgendwie ähnlich wie da und so weiter. Natürlich auch Linksverkehr. Also Linksverkehr ist auch so eine Sache. Aber bei dieses Mal war das einwandfrei. Ich bin überwiegend gefahren. Und ich muss sagen, so nach einer kurzen Eingewöhnungszeit von ein paar Stunden war das gar kein Thema mehr, ne? Also es war jetzt für uns jetzt nicht das erste Mal Linksverkehr, aber es hat gut funktioniert.
Ja, was in Irland auf jeden Fall besser war, nach der Ankunft von der Fähre, als damals halt in Schottland, ist, dass man nicht direkt, wenn man weiter dann Richtung Norden fährt oder seine Route irgendwie anfängt, an größeren Städten vorbeifährt.
Genau.
Weil das Problem waren immer so ein bisschen diese mehrspurigen Kreisel, die am Anfang im Linksverkehr, wenn man dann aber halt trotzdem auch links sitzt als Fahrer, was dann immer ein bisschen tricky ist, ne?
Genau, und ich finde halt auch sehr, sehr verwirrend. Also Linksverkehr im Kreisverkehr ist sowieso schon eine Katastrophe, finde ich. Aber ich finde es sehr verwirrend, weil die beschreiben jede Spur mit so einer großen, ja, Straßenzahl, sage ich mal. Und man fährt nicht so auf einer Lane, wo man so weiß, ja, das ist jetzt genau die Straße, die muss ich einfach die ganze Zeit geradeaus fahren oder links abbiegen oder sonst irgendwas, sondern du kommst auf diesen Kreisverkehr zu und deine vierspurige Straße hat plötzlich vier Ziffern oder vier mehrstellige Ziffern und du bist erstmal so, also bei mir ist es zumindest so, bis ich mich dann komplett da orientiert habe, welche Straße ich nehmen muss oder welche Lane, da bin ich schon irgendwie im Kreisverkehr angekommen und das ist so eine kleine Stressreaktion bei mir dann immer gewesen, in Schottland zumindest. In Irland war das, wie gesagt, alles sehr, sehr entspannt und die haben das besser gelöst.
Also eigentlich haben sie es gleich gelöst. Ich glaube, du hast nur diesmal schneller verstanden oder schneller auf mich gehört,
nee,
wo man
auf.
Sich einordnen muss. Weil tatsächlich ist es so, und das verstehe ich auch, man ist natürlich die, gerade wenn man erst angekommen ist auf der Insel, erstmal noch ein bisschen so, oh Gott, Linksverkehr. Und wir haben es dann meistens so gemacht, dass ich als Beifahrer im Prinzip Igor ein bisschen navigiert habe und gesagt habe, okay, fahr jetzt auf diese Spur oder fahr jetzt auf diese Spur. Und dann hatten wir das so im Zusammenspiel, also denke ich mal, dann relativ schnell raus, wie man sich am besten einordnet. Und wie gesagt, in Irland war es halt auch so, es war einfach nicht ganz so viel Verkehr direkt am Anfang. Und da konnte man das Ganze ein bisschen einfacher auch angehen. Ich finde, im Allgemeinen kann man einfach sagen, man sollte sich vor Linksverkehr jetzt nicht so viele Gedanken machen. Ja, es ist am Anfang ein bisschen aufregend. Man gewöhnt sich aber relativ schnell dran. Und wenn man noch einen Beifahrer dabei hat, der so ein bisschen den Überblick behält und der dann das Ganze so ein bisschen navigiert, ist es auch, glaube ich, ganz gut machbar.
Ja, das sowieso. Ich glaube auch, wenn man mit einem Van oder Bus unterwegs ist, dass man eh besser zu zweit ist, weil der eine natürlich den toten Winkel besser im Blick hat, ne, durch Spiegel oder kurz rausschauen. Aber was ich noch sagen wollte ist, dass in Irland das besser gelöst war mit dem Kreisverkehr, weil die halt die Beschriftung der einzelnen Lanes einfach deutlicher gemacht haben. Das war zum Beispiel, keine Ahnung, N10, dann war die nächste N25 und die nächste dann zum Beispiel N3 oder so, ne? In Schottland dagegen war das N3424, N3425 und das war dann voll die Überlastung durch Zahlen, ich sag's dir. Bei mir zumindest.
Okay.
Ja, zurück zu Irland.
Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an und zwar mit dem Thema Anreise. Mhm. Wir hatten ja, ist ja klar, auch unsere zwei Kröten dabei und was man da halt alles so beachten musste und wie wir überhaupt angereist sind. Es gibt ja wie immer mehrere Möglichkeiten. Man könnte im Prinzip zum Beispiel mit dem Eurotunnel nach England fahren, dann von England aus irgendwie nochmal Richtung Westen und dann mit der Fähre übersetzen oder was weiß ich wie. Also es gibt ja wirklich mehrere Möglichkeiten. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir eben keine Reisepässe noch extra brauchen, direkt aus der EU einzureisen und haben uns deshalb für eine Fähre von Frankreich aus entschieden.
Wobei ich sagen muss, dass diese Strecke über den Tunnel und dann über England und dann im Prinzip dann, ich weiß nicht, wo man die Fähre da nimmt, vielleicht Wales sogar, dass das schon eine coole Strecke ist. Also da kriegt man auch viel mehr zu sehen. Natürlich braucht man dann auch viel mehr Zeit.
Ja, genau. Das ist auch auf jeden Fall was, was wir uns überlegt haben, was wir vielleicht, wenn wir mal nochmal nach Irland fahren, so machen wollen. Weil wir glauben, dass das eine ganz coole Strecke sein könnte. Aber wir können es natürlich auch nicht beurteilen, weil wir sind die Strecke noch nicht gefahren.
Genau.
Naja, also wie gesagt, alles, was wir jetzt im Prinzip erzählen und die Aussagen, die wir jetzt treffen, die gelten nur für die Einreise über ein EU-Land, in unserem Fall also über Frankreich und nicht zum Beispiel für die Einreise über Großbritannien. Das wollte ich nur nochmal betonen, wenn es jetzt auch um die Regelungen geht, was der Hund alles haben muss und so weiter und so fort.
Los geht's.
Ja, also wie gesagt, wir sind von Cherbourg nach Rosslare gefahren. Das heißt, wir sind erstmal hoch nach Frankreich, haben da, glaube ich, noch eine Nacht übernachtet und haben dann am nächsten Tag die Fähre genommen. Das war in unserem Fall jetzt die Stena Line. Hier hatten wir auch die Möglichkeit, wieder eine Hundekabine zu buchen, wie wir das eigentlich auch immer machen, wenn wir nach Norwegen oder nach Schweden fahren. Das ist uns immer wichtig, weil wir wollen einfach die Hunde nicht in diese Zwinger auf der Fähre geben. Und es ist ja meistens bei diesen langen Fährfahrten, also es war jetzt auch wieder eine Fahrt von, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es waren auch wieder um die 16 Stunden. Kann man die Hunde auch nicht im Auto lassen. Also es ist auf den Fähren auch meistens überhaupt nicht gestattet. Deswegen war es uns halt wieder wichtig, eine Hundekabine zu buchen. Das war im Prinzip wirklich auch genauso wie auf den anderen Fähren. Eine ganz normale Kabine, wo du alles drin hast. Deine 4 Betten sind das meistens, ein kleines Bad. Und da ist halt kein Teppich drin, im Gegensatz zu den normalen Kabinen. Und du kannst halt deine Hunde einfach mit reinholen.
Ich finde das sowieso grundsätzlich super entspannt, wenn du wirklich deine Hunde auch bei dir hast, die dann vielleicht auch etwas ängstlicher sind, weil es gerade eine neue Situation für die ist. Das Schiff wackelt, das hat komische Geräusche und so weiter. Und ja, für ein Tier ist es mit Sicherheit auch irgendwie stressig, ne? Wenn sie das vor allem nicht kennen oder ganz, ganz ängstlich sind grundsätzlich, dann finde ich es immer besser, wenn man die so bei sich hat und dann auch mal trösten kann.
Für uns war es auch relativ spannend, weil es war Tildys erste Reise mit der Fähre.
Genau.
Gerda ist ja schon erfahren, was sowas angeht und die ist ja sowieso immer sehr entspannt. Bei Tildy habe ich mir schon anfänglich ein paar Gedanken gemacht, muss aber sagen, hätte ich mir nicht machen müssen. Sie war ja am Anfang ein bisschen aufgeregt und hat ein bisschen gehäschelt. Ich weiß auch noch, in der ersten Kabine, die wir hatten, da war irgendwas mit der Klimaanlage oder keine Ahnung. Es war unfassbar warm da drin auch.
Genau, ja.
Das war am Anfang so. Und wir haben natürlich, du kannst diese Hundekabinen, das sind immer Innen- oder Außenkabinen, also keine, wo du ein Fenster oder sowas mal öffnen kannst. Und ja, das hat sich aber irgendwann akklimatisiert. Tildy hat sich auch relativ schnell beruhigt und dann war es gar kein Problem. Also die ist so entspannt da mitgefahren, da kann man wirklich nicht meckern.
Ja.
Dann immer dieses Thema, wie machen die Hunde auf der Fähre, wie können die ihr Geschäft machen? Ja, auf der Fähre Richtung Norwegen gab es ja immer dieses Helikopterdeck, wo man dann spazieren, ich mache jetzt hier gerade Anführungszeichen, gehen konnte und wo so ein kleiner Sandkasten war, wo die Hunde sich im Prinzip lösen konnten. Und ich glaube, wir haben es hier schon ein paar Mal im Podcast auch erwähnt. Gerda zum Beispiel macht das ja gar nicht, die findet das ja super ekelhaft. Die braucht einfach Gras. Die macht jetzt nicht in irgendeinen Sand oder sonst irgendwas oder auf dem Helideck, dann hält die an. Das ist bei Gerda
Ja,
einfach
ja.
so.
Und dann auch gerne mal 16 Stunden oder
Ja.
länger.
Bei Tildi war es tatsächlich ein bisschen anders. Tildi kommt ja aus dem Shelter und bei ihr ist es tatsächlich auch so oder war am Anfang so, als wir sie bekommen haben, ist auch teilweise immer noch so, wenn die muss, dann macht die, egal welcher Untergrund das
Ja,
ist.
ist heute noch so.
Ja. Und also jetzt nicht im Haus, aber halt draußen. Da ist
Auf der Terrasse zum Beispiel.
ihr der Untergrund eigentlich egal. Und deswegen war es tatsächlich auch so, sie fand es zwar auch relativ eklig auf dem Hundedeck, glaube ich, und sie war auch so ein bisschen, oh ja, da war draußen und viel Wind und Wellen und alles war laut und ekelhaft und sie ist da so ein bisschen mit eingezogenem Schwanz, hat mir schon ein bisschen leid getan, rumgelaufen. Aber mit uns zusammen und Gerda dabei war es dann okay und sie hat tatsächlich Pipi gemacht, und sogar auch einmal ihr Geschäft gemacht.
Ich finde tatsächlich, dass bei der Stenaline das gar nicht so gut gelöst ist. Die haben da hinten zwar so ein Hundedeck, ich mache jetzt auch Anführungszeichen, hergestellt oder ausgewiesen, aber das war mehr oder weniger einfach ein Außenbereich, wo man zwischen den Ebenen eine Treppe nehmen konnte und dazwischen auf dem, ja, auf diesem Podestdeck, wie man es nennen will, was gefühlt nur die Breite des Schiffes war und 2 Meter tief oder 2,5. Da sollten dann alle Hunde auf diesem Schiff hinmachen. Und dann hat man sich natürlich da mit den verängstigten Fellgurken da auf dem Ding da getroffen und keiner der Hunde wollte, wir wollten da nicht, es hat gestunken. Also ich fand das nicht so gut gelöst, muss ich wirklich sagen.
Ja, es ist halt klar. Also es ist halt ein älteres Schiff auch und der Bereich ist halt an sich kleiner, aber ja, ich sag mal so, generell ist es auf allen Fähren halt ähnlich, dieser Hundebereich. Und ja, es gibt Schöneres, aber es war okay, es hat funktioniert, wir sind heile angekommen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, also so viel dazu. Fähre fahren war halt mit beiden Hunden wieder eigentlich gar kein Problem. Dann vielleicht noch, was noch wichtig ist zur Einreise. Ihr kennt das ja vielleicht schon auch aus Norwegen oder je nachdem, wo ihr schon überall mit eurem Hund wart. Es gibt immer verschiedene Einreisekriterien. Und in diesem Fall war das eigentlich standardmäßig, dass man den gültigen EU-Heimtierausweis, also einfach euren blauen Pass, den ihr für die Hunde haben solltet, mitnehmen müsst. Die Hunde brauchen einen Mikrochip. Eine gültige Tollwutimpfung, die mindestens 21 Tage alt ist. Darauf sollte man auch achten, dass man da nicht irgendwie zu früh losfährt. Und dann halt diese Bandwurmbehandlung vor der Einreise, die immer 24 bis 120 Stunden, also 5 Tage vor der Einreise stattfinden muss. Das ist ja zum Beispiel in Norwegen auch der Fall. Und was da auch nochmal ganz wichtig ist, was manche ja vergessen oder nicht richtig verstehen, ihr könnt jetzt bei der Entwurmung nicht einfach eurem Hund zu Hause die Tablette geben, wie ihr das vielleicht normalerweise machen würdet, sondern ihr müsst die Tablette beim Arzt geben und der Arzt muss das Ganze in dem Heimtierausweis eintragen. Der trägt das mit Datum und Uhrzeit ein und da müsst ihr auch dann wirklich gucken, dass ihr diese 120 Stunden vor Einreise auf jeden Fall einhaltet. Das heißt, wenn ihr da jetzt irgendeine Uhrzeit drinstehen habt und dann halt 3 Stunden zu spät ankommt, dann kann es schon sein, dass es Probleme gibt.
Als wir dann endlich in Irland angekommen sind, wir haben uns ja die ganzen Informationen da ja auch selbst zusammengesucht und erarbeitet, waren wir noch so der Meinung, dass es wie in Norwegen ist, dass wir durch den Zoll mit dem Hund fahren müssen und der Zollbeamte den einmal kurz zu Gesicht bekommt im Prinzip, haben wir uns natürlich guten Herzens den Zoll vom Hafen gesucht, um dann unseren Hund oder unsere Hunde vorzustellen, sind dann auch ein bisschen hin und her gefahren, haben keinen gefunden, sind dann irgendwann rausgefahren aus dem Hafengelände und dann kam erst die Beschilderung, sind dann aufs Gelände eingebogen und der Zollbeamte am Gate hat schon so komisch geguckt. Da hat sich schon gedacht, oh Gott, was kommt jetzt hier überhaupt? Und dann haben wir ihm das versucht zu erklären, welche Situation wir gerade hier haben. Und dann hat er uns zu so einem Bereich geschickt, wo wir dann erstmal begleitet von einem anderen Fahrzeug hinfahren mussten und dann da gestanden haben. Zwei Zollbeamte haben uns in Schach gehalten, sage ich mal. Die haben draußen gestanden und uns ganz genau beobachtet, was wir da so machen. Und wir haben dann gefragt, was jetzt ist. Und dann hat er gesagt, sie rufen einen Zollveterinärarzt, der dann tatsächlich extra gekommen wäre. Und wir haben dann, ich weiß gar nicht, wie lange wir da gestanden haben, wie lange wir gewartet haben, bis der kam. Letztendlich, keine Ahnung, sagen wir mal so 40 Minuten kam der dann, hat dann die Ausweise geguckt, hat dann die Pässe von den Hunden geschaut. Und das Einzige, was er gesagt hat, ja, es ist alles cool, ihr müsst ja gar nicht beim Zoll vorstellig werden mit euren Hunden, weil wir kommen aus einem EU-Land. Und somit war das Ganze eigentlich völlig unnötig. Aber er hat gesagt, es ist richtig gut, dass wir uns da so Gedanken gemacht haben und vor allem so gutgläubig und guten Herzens da uns bemüht haben, einen Zollbeamten zu suchen, der uns das jetzt nochmal bestätigt. Also so eine kleine Story nebenbei, was Anreise nach Irland mit Hunden angeht.
Ja, also um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, ihr wisst ja, wenn ihr zum Beispiel nach Norwegen fahrt, dann und euren Hund dabei habt, dann müsst ihr, wenn ihr von der Fähre fahrt, auf die rote Spur, weil ihr etwas zu verzollen habt, im Prinzip euren Hund und müsst euren Hund kurz anmelden. In Schweden zum Beispiel funktioniert das Ganze so, dass man das vorab sogar online machen kann. Da kann ich euch den Link auch mal in irgendeiner Folge, wenn wir mal eine Schweden-Folge machen, noch mal verlinken.
Das fand ich auch sehr einfach, muss ich
Ja.
sagen, in Schweden.
In Irland war das Ganze so, dass man nicht so wirklich das bei den ganzen Informationen rauslesen konnte. Ich hatte sogar damals Visit Irland angeschrieben und selbst die konnten es mir nicht eins zu eins sagen. Deswegen haben wir halt, wie gesagt, als wir dann von der Fähre gefahren sind, es einfach so gemacht, dass wir auf die Zollspur wieder gefahren sind. Dann ist das Ganze passiert, was Igor gerade erzählt hat. Und ja, im Endeffekt ist es halt, wie gesagt, so, wenn ihr in Frankreich auf das Schiff fahrt, beim Check-in werden die Pässe schon kontrolliert und auch die Mikrochips ausgelesen. Das Ganze war damals beim Check-in so, dass die Frau die Pässe sehen wollte, die auch unsere Pässe kontrolliert hat und uns dann das Gerät gegeben hat für den Mikrochip, um den auszulesen und das dann halt, wie gesagt, beim Check-in auf die Fähre drauf schon kontrolliert hat. So, und deswegen muss man den Hund, wenn man dann in Irland ankommt, aus dem EU-Land, wie gesagt, ich rede nur von der Einreise über ein EU-Land, in unserem Fall halt, wie gesagt, Frankreich, muss man das bei der Ankunft in Irland dann nicht mehr machen. In Norwegen zum Beispiel war das nämlich anders. Da haben sie nämlich die Mikrochips erst kontrolliert, als wir von der Fähre runtergefahren sind. Und deswegen muss man sie da direkt vor Ort in Norwegen dann anmelden.
Ich muss sagen, das war so der ultradeutsche Moment, dass wir dann bei dem Beamten da gestanden haben. Und er hat das Ganze auch so ein bisschen weggelächelt und hat gedacht, ja, die Germans hier schon wieder.
Ja, also ich fand, die waren eigentlich super nett.
Ja, natürlich. Aber es war schon so ein
Das war auf jeden
Alemannen-Moment.
Fall unsere erste Begegnung mit den Einheimischen da und wir waren beide sehr positiv überrascht. Also es war halt witzig, ja, ist aber alles gut gelaufen. Dann noch kurz was zur Rückfahrt. Da war es ebenfalls so, dass die Pässe von den Hunden beim Check-in dann nochmal kontrolliert wurden. Allerdings war es dann nicht mehr so, dass die Mikrochips auch nochmal ausgelesen wurden. Und wenn man dann in Frankreich angekommen ist, da ist natürlich auch gar nichts mehr passiert. Da sind wir einfach durchgefahren, fertig. So viel zur Anreise. Es kann sein, das weiß ich jetzt nicht, weil wir einfach nicht Hunde haben, die auf irgendeiner Liste stehen, dass es auch in Irland verbotene Rassen gibt, die gar nicht erst einreisen dürfen, wie das zum Beispiel in anderen Ländern auch der Fall sein kann. Informiert euch da vorher selbst, da will ich jetzt keine Aussage dazu machen. Informiert euch auch vorher selbst, wenn der Hund noch relativ jung ist, auf was man da achten muss, wie alt der mindestens sein muss, um überhaupt einreisen zu dürfen und so weiter und so fort. Das hier sind jetzt nur so die allgemeinen Sachen, die halt für euren Hund, also für jeden normalen Hund im Prinzip gelten. Das hat sich jetzt komisch angehört, weil natürlich sind alle anderen Rassen, die eventuell verboten sind, auch normal, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, dann ging unsere Reise in Irland endlich los. Wir sind dann auch ziemlich schnell einen Strand angefahren, weil wir natürlich erstens mit den Hundis raus wollten und zweitens haben wir auch eine Pause gebraucht. Und es gibt auch nichts Besseres, als eine irische Küste anzufahren und dann erstmal da einen geilen langen Spaziergang zu machen. Wir hatten super, super Glück mit dem Wetter. Wir hatten Sonne, wir hatten kaum Bewölkung und wir hatten auch vor allem keine Regentage vorher gehabt. Das heißt, es war wunderschön am Strand. Das war so der erste Stopp, sage ich mal, den wir hatten. Wir haben auch da so eine kleine Frühstückspause gemacht.
Ja, also wir sind ja wie gesagt in Rosslare im Osten der Insel angekommen, sind dann wirklich im Prinzip den ganzen Wild Atlantic Way oder fast den ganzen Wild Atlantic Way so rum abgefahren. Wir wollen jetzt gar nicht so genau auf die Route eingehen und da jedes einzelne Städtchen, was wir da angefahren haben oder jedes einzelne Örtchen darauf eingehen. Alles auf dieser Strecke ist eigentlich schön und sehenswert. Ich glaube, was viel interessanter ist, ist einfach das Thema, wie Vanlife generell in Irland funktioniert. Kann man da zum Beispiel freistehen? Wie sieht's mit Campingplätzen aus? Welche Probleme sind eventuell aufgetreten? Tatsächlich gab es dort nämlich ein kleines Problem und ja, wie das so halt für uns war. Dann denke ich, was auch noch dann ganz interessant ist, ist das Thema, wie es in Irland halt tatsächlich dann auch mit Hund war. Aber ich würde jetzt sagen, wir fangen mal mit dem Thema Vanlife an. Vorweg, wir haben ja letztens schon eine Folge, die Folge hier vor im Prinzip über das Thema Stellplatzsuche gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, da nochmal reinzuhören, weil vieles, was wir da erzählt haben, gilt auch genauso für Irland. Offiziell ist es in Irland mit dem Wildcampen und Freistehen natürlich mal wieder nicht erlaubt. Wie ich schon gesagt habe, das ist eigentlich in jedem EU-Land so. Man hat aber halt trotzdem an vielen Plätzen die Möglichkeit, mit dem Van einfach über Nacht zu stehen. Wir hatten es in der Folge davor ja schon mal angerissen. Was immer eine ganz gute Möglichkeit war, waren zum Beispiel die Pubs. Es ist sowieso, das müsst ihr machen. Klar, wenn ihr in Irland seid, mal in einem Pub essen gehen.
Aber sowas von auf jeden Fall.
Und dann einfach da nochmal nachfragen, ob ihr da auf dem Parkplatz über Nacht dann stehen bleibt. Wie gesagt, bei uns war das nie ein Problem. Auch an vielen anderen Plätzen, zum Beispiel an Strandparkplätzen, an Waldparkplätzen, Wanderparkplätzen, war es so, dass die Locals meistens eine Nacht toleriert haben. Natürlich gilt auch hier, haben wir auch sehr ausführlich in der Folge davor drüber geredet, wirklich übernachten ohne Campingverhalten. Also während der ganzen Zeit in Irland, da haben wir nicht einmal großartig irgendwie Stühle rausgestellt, Markise rausgefahren oder sonst irgendwas gemacht, sondern wir haben wirklich da immer nur übernachtet. Und dann war es für uns wirklich kein Problem. Wir hatten auch hier wieder einige Begegnungen mit Einheimischen und alle waren sehr positiv, sehr nett und ja, wie gesagt, überhaupt keine Probleme.
Ich glaube, wir haben auch schon einmal irgendwo erzählt, wie Irland war. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der Hunde-Podcast war. Aber ohne Witz, das war einer der nettesten Länder für Vanlife oder Camper, die es überhaupt gibt. Wir hatten sowas von schöne und nette Unterhaltungen mit den Locals. Wir hatten super freundliche Menschen, die nie irgendwie böse oder irgendwie gereizt waren. Die waren alle so entspannt, irgendwie super interessiert, was machen wir so, woher kommen wir, die Fragen gestellt und die waren so geil, was Tipps und Tricks angeht, ne? Wenn wir zum Beispiel da gestanden haben und wir haben gesagt, ja, hier, wir kommen von da und wir wollen irgendwie hier den Wild Atlantic Way fahren und dann kam nur so, ey, ihr seid hier in der Nähe, fahrt dahin, ich kann euch diesen Pub empfehlen, geht hier zu dem Kollegen essen, er hat hier geiles Bier, der hat den besten Whisky und so weiter. Das war so cool. Ich habe mich immer sehr, sehr willkommen und vor allem wertgeschätzt gefühlt als Tourist, ne? Also es war wirklich gut, hat mir sehr gut gefallen.
Ich fand aber eigentlich, dass wir bisher wirklich in fast jedem Land, wo wir waren, mit den Einheimischen sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das muss man wirklich mal sagen. Wenn man weiß, wie man sich verhält und so und dann mit denen in Kontakt kommt, dann war es eigentlich immer, immer positiv.
Ja, trotzdem hat Irland hier rausgestochen, also fand ich besonders gut.
Was es dann auch nochmal gab, das hatten wir, glaube ich, in der Stellplatzfolge auch schon erwähnt, ist, dass manche Landbesitzer einfach so, es sind keine Campingplätze, ich habe da so einen in Erinnerung, wie hieß denn der nochmal, vielleicht fällt dir das gleich noch ein, der hatte so ein kleines Stück Wiese im Prinzip in so einem Wandergebiet. Und da hing auch so eine kleine Box und der ist dann abends einmal vorbeigekommen und hat Geld eingesammelt oder man konnte in die Box einfach irgendwie 5 € einwerfen und konnte dann da eine Nacht stehen. Da hatte dann noch so ein kleines Toilettenhäuschen da stehen und man konnte Wasser machen. Und das war so ein ganz witziger, süßer Typ irgendwie. Also so ein süßer Typ, das war halt so ein älterer Mann.
Vorsicht.
Ja, das war halt so ein Opi und ich fand den irgendwie, der war ganz putzig und der ist dann da noch gekommen am Abend und hat sich noch mit uns unterhalten mit tiefstem irischen Dialekt und es war herrlich.
Ja, der ist gerade aus dem Pub gefallen, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, das kann sein.
Ja, auf jeden Fall, das war tatsächlich wie so eine, wie kann man das am besten bildlich verdeutlichen? Also ihr könnt euch ja ein bisschen vorstellen, wie Irland so auf dem Land aussieht, ganz viele grüne Felder und so weiter. Und Hochebenen im Hintergrund und dann werden ganz viele Felder, weil da sehr viel Wind geht, durch so Steine aufgeteilt, wo dann zum Beispiel Schafe sind oder sonst irgendwelches Vieh. Und das war im Prinzip so eine Parzelle, also eine große Parzelle, wo dann dieser kleine Upi da, der hat da sein Häuschen aufgestellt, seine Kasten aufgestellt, sein Toilettenhäuschen stand da und der hat da so einen kleinen Parkplatz ausgewiesen, wo man auf Rasen fahren konnte und dann für eine Nacht 5 € oder 10 € gezahlt hat, ne? Und so war das dann im Prinzip, ja, ich sag mal so eine kleine Rettung für uns, weil wir davor auch schon 3 Plätze angefahren sind und es war ganz cool gemacht.
Also wie gesagt, freistehen ist durchaus möglich. Was es auch manchmal gab, waren wieder diese Wohnmobilplätze von Gemeinden. Also
Ja, die waren wie wir schon mal berichtet haben, auch in Frankreich waren das einfach geteerte Sachen, ne? Und teilweise halt an Friedhöfen oder Kirchen oder halt zum Beispiel der eine Platz, der dann vor diesem Operplatz, nenne ich den jetzt mal, das war so einer an der Küste, ne? Da konnte man auch mit einem riesigen Schiff auch hinfahren und da hat man auch genug Platz zum Wenden gehabt und so weiter. Das war so ein Community-Platz
genau.
und ich muss sagen, man kann in Irland halt nicht super krass in der Natur stehen, also zumindest nicht in der Nähe vom White Atlantic Way. Ich fand, das waren immer so Plätze, wie soll ich sie beschreiben, eher so
Parkplätze,
Wanderparkplätze,
ja.
genau, die so teilweise in der Natur waren, teilweise halt auch einfach abseits der Straße, so 10 Meter neben der Straße.
Ja. Oft auch Strandparkplätze, die fand ich jetzt
Genau.
schon ganz cool eigentlich. Auch
Immer, also wir
mal
hatten
auf so
bisher.
Schotter, das
Ja,
war
genau.
alles okay.
Immer die beste und geilste Aussicht aufs Meer, auf jeden Fall. Das war irgendwie immer Standard, ne?
Ja.
Oder wir standen halt auf den Hochebenen. Das waren zum Beispiel so Aussichtspunkte, wo man so hochfahren konnte. Da war so ein Bereich, wo man mit dem Fahrzeug wenden konnte. Und da haben wir uns halt auch hingestellt. Und das war auch absolut geil, weil man dann auch morgens und abends, also mal abends geilste Sonnenuntergänge und morgens dann Sonnenaufgang mit dem Hund spazieren gehen, sich einen Kaffee machen. Das waren immer genialste Momente.
Ja, dann gab es auch noch so 24-Stunden-Parkplätze. Das war hauptsächlich aber in Nordirland. Da kommen wir später auch noch mal genauer drauf. Die konnte man dann immer über so eine App buchen. Und dann, ja, wenn ihr für 24 Stunden dann da gezahlt habt, könnt ihr da natürlich auch dann im Auto übernachten. Das haben wir auch ein-, zweimal, glaube ich, gemacht. Ja, ansonsten sind wir natürlich auch Campingplätze angefahren. Und da muss ich sagen, die Plätze, die wir angefahren haben, die waren alle ganz schön eigentlich. Die Betreiber waren immer wirklich sehr nett, sehr freundlich. Wir haben im Schnitt so für eine Nacht ohne Strom halt mit 2 Personen und 2 Hunden und halt dem Van zwischen 20 und 36 € gezahlt. Die Duschen, die haben fast immer extra gekostet. Meistens hat man so 1 € für 4 bis 6 Minuten warmes Wasser bezahlt und die Hunde waren eigentlich immer kostenlos. Das ist ja im Ausland fast immer so. Ich glaube, in Deutschland mussten wir bisher immer für den Hund
Ja,
extra zahlen, in
ja.
Österreich und so glaube ich auch. Aber in Norwegen und Irland jetzt in dem Fall haben wir nie was für den Hund bezahlt.
Genau.
So, was man hier noch dringend beachten sollte. Wir waren ja, wie gesagt, den ganzen September unterwegs in Irland. Und da haben wir gerade noch so Campingplätze bekommen. Wenn ihr nur einen Monat später unterwegs seid, also ab Oktober, da könnt ihr schon Pech haben. Weil bei uns war es schon so, dass einige Plätze schon nicht mehr geöffnet hatten. Und spätestens ab Oktober wird es wirklich dann schwierig, noch was zu finden. Da sind viele Plätze einfach dann über Winter zu.
Und das ist dann wirklich echt eine krasse Sache, die man sich so an tägliche Aufgabe stellen muss, weil man dann wirklich auf der Suche ist. Man ist richtig auf der Suche, man muss recherchieren, wo ist hier überhaupt noch irgendwas geöffnet. Und teilweise hatten wir auch so das Dilemma, dass wir dann so einen Platz gefunden haben, mussten dann dringend Wasser machen oder so. Und dann war das Problem, ja, aber der Platz ist dann weitere 200 Kilometer nördlicher oder so. Das heißt, wir hätten noch einmal 1, 2 Stunden fahren müssen. Und das war dann immer so ein Problem, was irgendwie unnötig war. Und ja, Stichwort Campingplätze und Wasser. Wir haben festgestellt, in Irland gibt es halt ein Problem, und zwar, wo man Abwasser und Frischwasser bekommt, als auch Müllentsorgung. Und das war immer wieder schwierig, so dass wir irgendwann wirklich öfters gezwungen wurden, Campingplätze anzufahren, weil man sonst das einfach nicht entsorgen konnte.
Ja, also wir sind ja von Skandinavien relativ verwöhnt, was dieses Thema angeht, weil
Auf jeden
da
Fall, ja.
findet man ja wirklich an jeder Ecke irgendwie Entsorgungsmöglichkeiten oder vor allem auch Frischwassermöglichkeiten. Und wie gesagt, in Irland ist gerade die Entsorgung von Müll, weil es da irgendwie auch, das ist irgendwie alles privatisiert und deswegen gibt es da auch fast keine Mülltonnen. Also da müsst ihr wirklich mal die Augen offen halten und dann wird euch auffallen, es gibt auch in den Städten und so kaum Mülltonnen. Das sollte man halt wissen. Bei uns war es halt tatsächlich so, wir haben unsere Mülltüten also auch mal wirklich so 2, 3, 4 Tage irgendwie im Van rumgefahren, bis wir mal irgendwas gefunden hatten oder bis wir halt wieder dann einen Campingplatz gefunden haben, wo wir das halt wirklich dann loswerden konnten. Zum Thema Wasser hätte ich noch den Tipp, da solltet ihr, wenn möglich, immer Ausschau nach den Häfen, also nach der Marina halten.
Das wäre mein nächster Tipp
und
gewesen,
dort
genau.
halt hinfahren. Dort könnt ihr zum einen kostenlos duschen. Das war da immer möglich.
Ja.
Und das waren wirklich gute Duschen, teilweise besser als auf den Campingplätzen.
Ja.
Und hier gibt es ganz oft auch diese Entsorgungsmöglichkeiten für euer Grauwasser beziehungsweise um Frischwasser aufzufüllen. Müll findet ihr dort auch nicht immer. Da müsst ihr Glück haben.
Genau, also es ist wahrscheinlich auch bekannt unter Freunden, die segeln oder so, dass man auch mit der Yacht oder mit dem Segelschiff oder Boot da einlaufen konnte und man konnte natürlich sein Wasser dort switchen oder auffüllen, wie auch immer, und natürlich auch Müll entsorgen. Und ja, wir hatten einige angefahren, ne, so in Irland, weil wir auch grundsätzlich an der Küste unterwegs waren. Und man muss auch sagen, selbst dann, auch wenn es nicht kostenlos war, haben wir gerne den 5-Euro-Schein bezahlt, sondern und konnten halt unser ganzes Zeug fachgerecht da entsorgen. Das war gar kein Problem.
Ja, wobei das wirklich nur in einem der Fall war. Ansonsten war es eigentlich immer kostenlos.
Genau. Aber die Sache mit der Mülltonne oder Müllentsorgung ist ja so krass da, dass die, also man kennt das ja in Deutschland, es gibt da öffentliche Müllbehälter an Haltestellen, an Parks oder sonst irgendwo, wo man halt auch Müll ablagern kann oder wegmachen kann. Und das wird dann, weiß ich nicht, in bestimmten Abständen entsorgt von der Gemeinde oder von der Stadt. Und da ist es halt nicht so. Die gibt's gar nicht. Und wenn man eins findet, dann ist es so ein uraltes Ding, was da steht, noch aus Vollmetall. Und dann wird die Öffnung so kleingeschweißt oder zugeschweißt, dass da gerade noch so ein Kaffeebecher durchpasst. Das heißt, es waren, also teilweise, du hast ja eben gesagt, 2 bis 3 Tage den Müll mitgeschleppt, ne? Ich fand eigentlich teilweise, dass wir 4 bis 5 Tage den Müll dabei hatten, weil wir einfach nichts gefunden haben. Und das war dann manchmal auch schön, ne? So mit so einem
ganz
so
toll,
stinkenden,
ja,
Bombe rumzufahren. Aber ja, das gehört dazu.
Was ich da gerne noch dazu sagen möchte, das ist mir nämlich gerade noch eingefallen und das fand ich damals schon krass zu sehen. Wir haben mal in so einem Wald, an so einem Waldparkplatz gestanden,
ah,
und
ja,
da haben
ja
ganz viele Einheimische abends so einen Kindergeburtstag gefeiert. Also die haben da alles schön aufgebaut mit Girlanden, mit Lichterketten und haben dann da gegrillt. Es waren ganz viele Leute mit kleinen Kindern,
ja,
da. Es war auch alles okay. Hat uns jetzt natürlich auch nicht gestört oder so. Also die haben da halt gefeiert. Ja, und dann sind die irgendwann in der Nacht, als der Geburtstag zu Ende war, im Prinzip alle gefahren. Und da es ja da keine Mülleimer gab, wie halt vielleicht auf deutschen Wanderparkplätzen,
ja,
haben die einfach alles dort im Wald liegen lassen. Und das ist halt das Problem dort, weil es einfach alles privatisiert ist mit dieser Müllentsorgung. Ja, lassen die Leute, schmeißen die Leute ihren Müll einfach überall hin. Und ich fand das da schon krass zu sehen. Ich meine, da waren Eltern mit ihren kleinen Kindern und sie lassen einfach ihren ganzen Kram, ihre ganzen Verpackungsmüll von irgendwelchen
Girlanden,
Würstchen, die sie gegrillt haben, Girlanden, sie lassen einfach alles im Wald liegen. Das fand ich schon krass.
Das war richtig heftig, ja.
Ja. Naja, um dann vielleicht den Übergang zu machen zur Weiterreise nach Nordirland, weil ich auch da gerne nochmal dann auf das Thema Müll kommen würde, wollte ich hier mal zuerst sagen, woran merkt man überhaupt, dass man dann plötzlich in Nordirland ist? Gibt es da nochmal eine Grenzkontrolle? Braucht ihr dann einen Reisepass? Und ich sag mir so, nein, ihr braucht eigentlich wirklich gar nichts. Ihr werdet nicht kontrolliert, die Hunde werden auch nicht kontrolliert. Das Einzige, woran ihr das eigentlich merkt, ist, dass halt plötzlich die Preise in Pfund angezeigt werden und es halt kein KMH-Schilder mehr gibt, sondern MPH-Schilder.
Und das ist ein bisschen teurer alles. Also wir haben das auch gemerkt, dass zum Beispiel Sprit teurer geworden ist dann, ne?
Ja, aber ich meine, woran merkst du es? Ja, du merkst es, dass plötzlich das Pfundzeichen da ist und halt nicht mehr das Eurozeichen.
Ja.
Ansonsten, da ist es nicht mal so, wie wenn du jetzt von Deutschland irgendwie nach Österreich fährst und da so ein Schild irgendwie wenigstens ist. Also wir sind da über irgendeine Grenze gefahren, die war einfach, die hast du gar nicht gemerkt. Das war nur, plötzlich waren die Verkehrsschilder anders.
Genau.
Das war's.
Ja.
So, in Nordirland ist es jetzt aber so, da ist das Problem mit dem Müll nicht vorhanden, da gibt's Mülltonnen.
Ja, das war schon ganz angenehm, muss ich auch wirklich sagen. Das war dann plötzlich, ja, konntest du auch mal deinen Müll an eine Tankstelle abgeben, ne, oder auch dein Wasser an der Tankstelle mal tanken und entsorgen. Das war schon sehr geil.
Ja. Ansonsten fand ich jetzt persönlich Nordirland, ich hatte mich sehr drauf gefreut, weil wir auch viele von diesen Game of Thrones Locations und so anschauen wollten. Was ich aber dazu sagen muss, im Gegensatz zu allem anderen, auch den ganzen Wild Atlantic Way und alle Sehenswürdigkeiten und ja, keine Ahnung, was wir da alles für Wanderungen und so weiter gemacht haben. Nordirland war in unseren Augen viel touristischer, natürlich.
Ja.
Wir sind die Hotspots von Game of Thrones auch angefahren. Ich verstehe das auch. Jeder will das natürlich sehen. Aber ja, da muss man sich einfach auf mehr Touristen einstellen als jetzt normal in Irland, wenn du da irgendwo eine Wanderung machst. Zumindest war es jetzt bei uns so im September, wie gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie es zu anderen Jahreszeiten aussieht. In Nordirland haben wir auch tatsächlich einmal sind wir eine Stadt angefahren und das war halt Belfast, weil wir wollten unbedingt in dieses riesige Titanic-Museum. Das war das einzige Mal, wo wir überhaupt eine Stadt angefahren sind. Wir haben da einfach am Museum selbst auf einem Parkplatz gestanden. Das war auch gar nicht so teuer, fand ich. Die Hunde konnten dann im Auto bleiben und wir haben uns das Museum gegönnt und ich kann es nur jedem empfehlen, sich das Museum mal anzuschauen, wenn ihr euch für Titanic und so weiter oder für Schiffsbau generell auch interessiert. Da kann man sich gut und gerne auch mal einen ganzen Tag drin aufhalten. Es ist ein bisschen teurer, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Ich muss sagen, auch wenn man gar nicht so viel Bock auf sowas hat oder Interesse hat, der Besuch in diesem Museum war so gut gemacht. Das war so krass interessant und interaktiv. Man bekommt echt viel für sein Geld und halt auch so, ich finde, das ist so faszinierende Geschichte, weil jeder kennt irgendwie Titanic, ne? Und den Untergang. Und wenn man dann auch wirklich vor Ort ist, wo das Ding gebaut wurde und dann halt auch historische Dinge ausgestellt werden. Es war schon sehr bewegend teilweise, muss ich sagen. Und was ich auch auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ist, ich weiß, dass draußen unter euch definitiv auch Leute sind, die gerne Whisky trinken. Und ja, Irland ist auch eins der Länder, wo ein sehr guter Whisky herkommt oder der irische Whisky an sich. Die Whisky-Kultur ist ja da so ein bisschen geschädigt. Ihr könnt euch mal selbst da ein bisschen einlesen. Vor 100 Jahren war Irland ja noch das krasseste, eins der krassesten Länder mit der Whisky-Kultur. Und das ist heute leider nicht mehr so, aber wieder im Aufbau und am Kommen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, da irgendwie 2 bis 3 Destillerien zu besuchen. Das haben wir in Schottland gemacht und das hat mir auch sehr gut gefallen. Man nimmt da so ein bisschen ein Stück Geschichte mit und vor allem halt was Leckeres zu trinken. Aber in Irland war das gar nicht so einfach. Erstens konnte man die Destillerien nicht wirklich ausfindig machen, weil es da einfach nicht so viele gibt. Und die, die es gibt, die sind noch super, super jung. Und wenn man da zum Beispiel ankommt, dann wird nicht mal das Whisky verkauft, weil der noch lagert oder reift. Und das war dann natürlich irgendwie schwierig. Bis auf Nordirland, da gab es einige, die noch ja, offen hatten oder die man besuchen konnte. Die gehörten zwar alle zu einer Dachgesellschaft, aber nichtsdestotrotz, das war sehr, sehr interessant. Ich kann euch empfehlen, definitiv auf eurer Route in Irland die Bushmills Whisky Distillery zu besuchen. Es ist einer der größten und ältesten und wir hatten da extrem viel Spaß und konnten auch einen coolen Einblick in die irische Whisky-Produktion werfen, weil das schon ein Unterschied ist zu der schottischen Produktion. Und vor allem halt geschmacklich. Wir haben anschließend noch ein Tasting gemacht und ich habe mir noch einen 16 Jahre alten Whisky gegönnt, der ein bisschen teurer war, aber da gibt es noch ein cooles Reel dazu, glaube ich, ne? Diese Daily Vlogs, wo ich dann 3, 4 Flaschen in der Hand habe. Und ihr könnt sogar noch einen Whisky kaufen, der 4000 Pfund kostet. Das wird da ausgestellt, könnt ihr aber auch kleinste Mengen davon euch abfüllen lassen. Kann ich euch nur empfehlen. Ach, Moment, bevor wir jetzt hier weitergehen, noch eine Sache, was ich von Locals gelernt habe. Es gibt eine Kombination von Getränken, die mir fast in jedem Pub empfehlen wurde. Das ist Guinness, ein Glas, also ein Pint Guinness und dann noch im Anschluss der Whisky von Bushmills, das ist der Black Bush. Das einfach mal bestellen. Und dann in Kombination immer trinken. Also nicht auf einmal exen, sondern genießen. Und das eröffnet euch neue Welten. Das
Vielen Dank.
war war wirklich gut.
Ja, um dann vielleicht noch einmal auf das Thema Viva Irland mit Hund einzugehen. Also wir persönlich haben Irland als sehr hundefreundlich erlebt. Wenn ihr das Thema googelt, dann werdet ihr auch andere Meinungen finden. So war es nämlich zumindest bei uns, bevor wir losgefahren sind. Aber ich kann jetzt nur von unserer Erfahrung sprechen
Ja.
und ich war sehr positiv
Ja, auf jeden
überrascht.
Fall.
Wir konnten eigentlich wirklich fast alle Wanderungen problemlos mit unseren Hunden machen, natürlich an der Leine. Es war fast überall Leinenpflicht, weil auch einfach oftmals Schafe da frei rumlaufen. Ihr seid halt nun mal in Irland. Das wäre auch schade, wenn man da keine Schafe sehen würde und dann so die
Ja.
Standardbilder da machen kann.
Ja.
Es gab durchaus ein paar Sehenswürdigkeiten oder auch Wanderrouten, zum Beispiel jetzt auch am Downpatrick Head, wo wir waren, wo es
Ja.
eigentlich sehr schön war, wo der Hund nicht erlaubt war, weil man einfach über ein privates Weideland geht und da war einfach vorher ein Schild, keine Hunde erlaubt, dann bitte haltet euch auch da dran. Am Downpatrick Head war es bei uns zum Beispiel so, dass wir die Hunde dann einfach im Auto auf dem Parkplatz gelassen haben, kurz da zu der Sehenswürdigkeit gegangen sind, das abgegangen sind und dann einfach mit den Hunden danach in die andere Richtung vom Parkplatz weg kurz spazieren waren. Das war jetzt für uns kein großes Problem, keine große Herausforderung. Ansonsten, wie gesagt, wir haben fast jeden Tag Wanderungen gemacht und es war kein Problem, die Hunde dort mitzunehmen. Genau, ansonsten gab es auch mehrere Pubs, wo dabei stand, Dog-Friendly Pub, bla bla bla. Wir haben unsere Hunde jetzt nie mit reingenommen. Die haben eigentlich immer im Van gewartet, weil das bei uns ja meistens so war, dass wir da den ganzen Tag sowieso mit denen wandern und draußen waren. Und die dann schon ihr Abendessen hatten und dann einfach froh waren, wenn die im Van chillen konnten und wir konnten dann in Ruhe im Pub essen. Aber auch da gibt es durchaus öfter mal die Möglichkeit, auch öfter als in Norwegen, den Hund dann im Prinzip mit ins Restaurant zu nehmen. Und auch auf Campingplätzen gab es mit Hund keinerlei Probleme. Die waren eigentlich wirklich auf jedem Campingplatz willkommen. Und wie gesagt, die haben auch nichts extra
Ich
gekostet.
fand auch genauso, dass wir so viele negative Berichte irgendwie bekommen haben wegen Irland und Hund. Und wir haben einfach komplett das Gegenteil kennengelernt.
Ja, ich weiß nicht, was die Leute immer für Wanderungen machen oder für Touren planen, wo es dann heißt, da kann der Hund nicht mit. Also wir haben alles Mögliche gemacht. Wir waren an irgendwelchen Herrenhäusern, an einem alten Schloss, in einem Schlosspark, auf Bergen, an Seen. Wir waren überall mit den
Ja.
Hunden und es war einfach überall
Gar kein
erlaubt.
Thema,
Also
ja.
klar, man muss halt vorher ein bisschen gucken, aber dann plant man vielleicht irgendwas, was in der Nähe ist. Also
Ja.
wir waren über einen Monat da und können nicht wirklich sagen, dass wir irgendwo Probleme hatten. Vielleicht noch kurz die Regionen, die uns am besten gefallen haben. Das war bei mir auf jeden Fall der Norden von Irland, also nicht Nordirland, sondern wirklich der Norden von Irland, also Donegal zum Beispiel. Da auch dieser Malinhead oder wie das hieß,
Ja,
also wirklich der
ja.
nördlichste Punkt im Prinzip. Da haben wir übrigens auch diese lustige Alpaka-Wanderung gemacht. Wenn ihr da mal bei Instagram oder bei TikTok in die Vlogs guckt, da findet ihr das auch noch mal. Ich habe übrigens alle Irland-Vlogs, wir haben jeden Tag einen Vlog gemacht, der damals unsere Reise im Prinzip oder unsere Tage dort zusammengefasst hat. Die habe ich auch bei Instagram in einem Highlight verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reingucken, weil da seht ihr auch genau, welche Wanderungen wir wo gemacht haben. Und ja, wie gesagt, diese Alpaka-Tour, das war wirklich eine witzige Erfahrung, so eine geile Aussicht da einfach und dann diese witzigen Viecher mit dabei. Also dort fand ich es besonders schön und dann ganz auf der Rückfahrt, bevor wir im Prinzip nochmal nach Rosslare zurück sind, haben wir einen Tag noch in den Wicklow Mountains einen Stopp gemacht. Diesen Nationalpark kennen ja wahrscheinlich die meisten. Das ist ja auch nicht weit von Dublin entfernt. Da machen viele auch Tagesausflüge von hin, wenn sie eine Städtereise machen. Der Nationalpark ist zum Beispiel auch bekannt aus dem Film PS, ich liebe dich und so weiter und so fort. Und das war auch wirklich sehr schön, auch die Wanderung, die wir dort gemacht haben. Da hatten wir leider nur noch einen Tag. Da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, mal 2, 3 Tage zu sein und verschiedene Wanderungen zu machen. Das waren auf jeden Fall meine zwei, ja, so liebsten Regionen. Aber generell fand ich eigentlich alles an der Küste schön und mein absolutes Highlight für mich, das würde ich noch gerne kurz erwähnen, war das Reiten. Ich war dort zweimal reiten und konnte am Strand galoppieren, endlich. Ich habe mit 8 Jahren angefangen zu reiten und ich habe es jetzt mit 33 geschafft, das erste Mal am Strand zu galoppieren.
Und das war
Und
richtig geil,
das
wirklich.
war wirklich mega cool, ja.
Ich bin da zwar nicht geritten, weil das für Anfänger nicht angeboten wurde, aber ich habe Fotos von Brina gemacht, wie sie an mir vorbeireitet. Dazu haben wir übrigens auch einen Vlog gemacht. Könnt ihr gerne mal schauen, wie das aussieht. Sehr poetisch und ästhetisch.
Poetisch.
Ja, und schon so mit diesem Atlantik im Hintergrund sah sehr, sehr gut aus. Für mich muss ich sagen, war die beste Region, also von der Natur her, war für mich Ballylongford und die zugehörigen Pubs dazu, die wir da so angesteuert haben. Und der eine Spot, den wir oben an dieser Küstenstraße uns ausgesucht haben, das war schon sehr geil. Vor allem, da hatten wir einen sehr geilen Sonnenuntergang. Wir hatten extrem gute Aussicht auf die Felsen und die Klippen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann auch alles, was nach Malinhead kam, fand ich auch sehr gut. Und es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich würde so sagen, der Norden von Irland ist schon extravagant, ist rauer und hat mir auch besser gefallen als jetzt der Süden.
Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, die wir jetzt in dieser Folge über Irland erzählen können. Ich
Ja.
glaube, man bekommt ein ganz gutes Bild, wie Vanlife in Irland funktioniert, ob es funktioniert, wie das mit Hunden funktioniert. Ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr überlegt, wo fahrt ihr dieses Jahr hin, wo fahrt ihr nächstes Jahr hin, Irland mal mit in die engere Auswahl zu nehmen. Uns hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wir könnten uns auch vorstellen, nochmal hinzufahren.
Auf jeden Fall, ja. Vielleicht noch am Ende ein Satz zu den ganzen Kosten, die wir so hatten. Es war nicht wirklich teurer oder günstiger als Norwegen oder Schweden. Der Sprit und oder Diesel hat gleich gekostet. Das Essen war in den Pubs relativ teuer. Das ist aber auch hier in Deutschland so, dass das Essen oder Ausgehen teuer ist. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall in die Pubs zu gehen und auch in den Pubs zu essen. Das gehört einfach dazu, so die ganze Atmosphäre und einfach mal auch die Menschen dort treffen abends mit Live-Musik und so weiter. Ich würde jetzt auch sagen, dass Irland auch so ein unterschätztes Reiseland für Vanlifer ist, weil auch wettertechnisch viele sich so davon abgeschreckt fühlen, glaube ich, was ja, Regen angeht. Es gibt viel Regen. Es ist halt ähnlich wie Schottland, dass da auch einfach das Wetter ein bisschen rauer ist und auch viel nasser. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Natur unglaublich schön.
Also wettertechnisch möchte ich gern tatsächlich noch was kurz dazu sagen. Und zwar war das Wetter in meinen Augen viel besser, als wir erwartet hatten. Und ich finde, es ist absolut nicht mit Schottland vergleichbar gewesen. Schottland hatten wir viel schlechteres Wetter. Ja, natürlich, es hat in Irland auch mal geregnet, aber die Temperaturen waren halt
Milder, ne?
viel milder.
Ja, das stimmt.
Generell ist es dort von den Temperaturen her sehr mild. Vielleicht haben das manche gar nicht so auf dem Schirm. Auch im Winter wird es dort gar nicht so kalt. Für uns war es sehr angenehm, bei den Temperaturen zu reisen. Es war eigentlich wirklich die perfekte Vanlife-Temperatur, wenn man gerade auch mit Hund unterwegs ist. Was man allerdings in Irland nicht unterschätzen sollte, und das hatten wir noch in keinem anderen Land so extrem, vor allem natürlich, wenn man an den Klippen steht, wie wir das oft gemacht haben, ist der Wind. Und
Das
zwar
böse Kind.
war es nachts tatsächlich teilweise so windig, dass wir zweimal, glaube ich, den Platz wechseln mussten, weil wir einfach kein Auge zugemacht haben, weil wir natürlich halt auch an den Klippen standen. Klar ist es da windiger. Und da ging es einfach so ab, dass wir so ein bisschen uns was Geschützteres gesucht haben. Ja, jetzt haben wir fast eine Stunde über Vanlife oder generell unsere Irlandreise gesprochen. Ich denke, ihr habt jetzt einen guten Überblick. Ich kann es nur noch mal sagen, falls ihr vorhabt oder noch auf der Suche nach einem geeigneten Reiseziel seid, dann ja, setzt euch Irland gerne mal auf die Liste. Falls ihr schon mal da wart oder es vorhabt und noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Wir erzählen euch gerne, was ihr wissen möchtet, falls wir es beantworten können. Und ja, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß in Irland.
Oder wenn ihr grundsätzlich ein bisschen Inspiration wollt, wir haben ja jeden Tag ein Video gemacht und schaut euch gerne einfach die Videos auf unseren Kanälen auf Instagram an. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge und ich würde jetzt sagen, tschö mit Ö.